Groß geworden, Kind geblieben. Erzieherinnen packen aus. Heute mit einem ja, weniger schönen Thema, aber ein Thema, das einfach jeden irgendwann einmal betrifft, und zwar das Thema Tod und Kinder. Nicht vielleicht unbedingt, weil ein Kind stirbt, sondern eher, was ist, wenn ein neues Familienmitglied stirbt oder ein guter Freund stirbt? Was passiert mit meinem Kind in den Phasen der Trauer? Wie trauert überhaupt mein Kind und trauert denn jedes Kind gleich? Wie kann ich meinem Kind vielleicht gut Unterstützung bieten im Falle von so einem Trauerfall? Ganz am Anfang ist vielleicht wichtig für euch zum Sagen oder für euch zum Wissen, dass es ja unterschiedliche Altersstufen gibt und an jeder Altersstufe wird ein bisschen anders getrauert. Die Kinder können oft mit den Konsequenzen vom Tod, also was heißt es quasi, dass etwas endgültig ist, zu Beginn von ihrem Leben ja noch gar nicht wahnsinnig früh anfangen. Was ist es denn schon für immer? Bei Kleinkindern ist es zum Beispiel so, die empfinden die Verluste oft nur als gar nicht so dramatisch, weil sie es einfach nur nicht einordnen können. Es ist dann wichtig, dass man sich quasi diesem Verlustgefühl schon zuwendet, aber man darf sich jetzt auch nicht wundern, wenn quasi ein Kleinkind die Trauer bei weitem nicht so intensiv, ja, sag jetzt mal, zeigt oder durchlebt, wie wir Erwachsene das deren oder Kinder, die schon ein bisschen älter sind. Manchmal ignorieren sie es total oder fragen auch gar nichts dazu. Man merkt ihnen die Trauer vielleicht kaum an und es liegt einfach dort, weil sie es noch gar nicht so wahrnehmen können. Dann gibt es den Bereich der Kindergartenkinder. Kindergartenkinder können den Tod und die Trauer schon viel mehr begreifen. Sie bringen dann die Erwachsenen auch oft durch so, ja, besondere Fragen in Situationen, wo man nicht genau weiß, wie man reagieren soll. Es gibt dann zum Beispiel den Fall, dass Kinder über das Grab von der Oma, Opa, Mama, Papa oder wie immer einen Regenschirm stellen wollen, wenn es regnet, damit die nicht nass werden. Das kann dann schon mal ein bisschen aus der Fassung bringen, weil man vielleicht sich denkt, mein Gott, das muss doch der Verstehst ungefähr, dass die tot ist, da ist doch das egal, ob man nass ist oder nicht. Aber wie gesagt, die Kinder fangen dann erst an, dass sie so ein bisschen über den Tod wirklich nachdenken. Im Grundschulalter ist es so, dass die Kinder teilweise schon sehr klare Vorstellung haben, was es bedeutet, tot zu sein und zu trauern. Und bei dem nächsten Entwicklungsschritt begreifen die Kinder dann, dass der Tod auch sie betreffen kann. Oder zum Beispiel auch, dass es gute Freunde, nahe Familienangehörige betreffen kann. Und sie stellen viele Fragen nach dem Sterben und nach dem Tod. Nach der Grundschule, da nähert sich dann die Bedeutung des Todes für Kinder und Erwachsene an. Also es ist quasi immer ähnlicher, wie man über den Tod denkt. Teenager gingen oft sehr religiös und spirituell damit um, kommt auch ein bisschen darauf an, wie man natürlich aufwächst, was man so vorgelebt bekommt. Und dann kommt eine Phase, das ist tatsächlich sogar eigentlich auch eine Trauerphase. Es ist so die erste Lebenskrise, das ist der Übergang zum Erwachsenensein, also Jugendliche, die schirmen eigentlich den Tod direkt ein bisschen von der Bildfläche. Die haben selber mit sich und mit ihrer Trauerphase dieses Loslösen vom irgendwie Kindsein und Erwachsenenwerden so viel zu tun, dass sie teilweise Schwierigkeiten haben, sich da emotional wirklich in das Thema einzufühlen. Und da darf man auch gar nicht böse sein, weil jeder trauert eben anders. Kinder haben, Caro, einen ganz besonderen Umgang eigentlich mit Trauer, je nachdem natürlich, wie alt sie sind. Nicht immer für uns Erwachsene sofort verständlich, aber teilweise einen sehr schönen Umgang.
Ja, na, das stimmt. Und zwar habe ich eine Information gefunden von einem Bestattungsinstitut, wie die Kinder ihre Trauer zeigen. Wenn man sich das so ein bisschen verbildlicht, kann man sich das bei Erwachsenen eher so vorstellen, dass man durch einen, ja, tiefen Fluss wandert, der undurchwanderbar scheint. Bei den Kindern ist es aber dann eher so, dass man das so ein bisschen wie so Pfützen sehen kann. Und zwar, dass die Kinder in kleinere und größere Pfützen der Trauer reinhüpfen oder reinsteigen. Und deswegen ist es bei den Kindern eben so, dass die Trauer, die kommt und geht. Und da ist, finde ich, das Bild von der Pfütze eigentlich ganz schön, um das sich so ein bisschen zu verbildlichen, weil die Kinder das einfach für sich noch nicht als so endlich, also das Leben als endlich sehen und auch mit dem Begriff der Unendlichkeit nicht so viel anfangen können. Oft ist es dann auch so, dass die Kinder, wie du vorher schon gesagt hast, Anna, auch ja untypische Reaktionen zeigen, wie Lachen oder auch Toben, weil sie einfach gar nicht wissen, wie man damit umgehen kann anders. Das kommt erst mit der Zeit, dass man das dann eben vorgelebt bekommt, dass da dann eher ja die ruhige Phase sozusagen ist.
Aber ist es dann zum Beispiel sinnvoll, wenn jetzt ihr Kind habt, das eben trauert, es sagt jetzt irgendwie sowas wie mit diesem Regenschirm übers Grab stellen oder es sagt den, ich laufe vor dem Tod davon und lacht vielleicht sogar drüber, dann zum sagen, hey, so dürfen wir über den Tod nicht reden.
Also das wäre tatsächlich nicht die Lösung des Problems, sage ich jetzt mal, sondern jeder trauert einfach anders. Und für die Kinder ist es einfach wichtig zu lernen, wie man trauert. Also dass man ihnen das nicht nimmt, zu sagen, du darfst so nicht denken, sondern mit ihnen in die Kommunikation geht und sagt, hey, das ist jetzt eine Vorstellung, das habe ich nicht so, dass man viel mit drüber redet, also dass man den Tod nicht tabuisiert und da mit den Kindern ins Gespräch kommt. Wieso denkst du denn jetzt, den Regenschirm aufstellen zu müssen, oder was glaubst du denn, wo die Oma ist, wo, je nachdem, wer es halt auch ist, dass man ihnen da ganz viel auch Zuwendung gibt, Körperkontakt und Geborgenheit, um den Kindern einfach die Chance zu geben, die Trauer doch irgendwie zu verstehen, die da in ihnen ja doch auch herrscht.
Jetzt hat man ja das immer mal wieder auch mitgekriegt, dass man zum Beispiel im Kindergarten, es stirbt eine Oma, es stirbt ein Opa oder ähnliches, und dann sagen die Eltern zum Beispiel, ja, die Oma, die schläft jetzt ganz lange, oder der Opa macht eine lange Reise. Und es ist ganz verständlich, glaube ich, Caro, da wirst du mir zustimmen, dass man manchmal in so einer Befangenheit selber ist, wenn man ganz tief in so einer Trauer drinsteckt. Und dann äußert man solche Sachen, weil man die Kinder in gewisser Weise ein bisschen schützen mag vor diesem schlimmen, vor diesem, ja, fast schon zerreißenden Gefühl der Trauer. Aber was man damit eigentlich verursacht, ist, dass Kinder Angst vorm Schlafen haben oder Angst vor einer nächsten Reise haben, weil vom Schlafen wache ich wieder auf, von einer Reise komme ich wieder zurück und ist deren Oma und Opa in dem Fall zum Beispiel ja nicht. Also ist es ja durchaus auch wichtig, Caro, obwohl man sagt, dass es Kleinkinder und Kindergartenkinder noch nicht so verstehen, dass man sie auf gar keinen Fall anlügen sollte, was das Thema Tod betrifft.
Ja, auf jeden Fall. Also diese Geschichte mit dem, ja, der ist eingeschlafen oder sowas, finde ich auch, ist, also wie gesagt, auf der einen Seite ist es ja für uns Erwachsene vielleicht eine schöne Vorstellung zu sagen, ja, der ist eingeschlafen, und man sagt ja auch immer, der ist friedlich eingeschlafen. Aber für uns ist dieses Thema eben mit dem Tod schon einfach greifbar. Und für Kinder ist es eben nicht greifbar. Und da muss man ihnen die Chance geben, mit ihren Gefühlen auch umgehen zu können und eben auch ihnen nicht solche Dinge zu erzählen, weil die auch ganz oft den Tod personifizieren. Das heißt, dass sie zum Beispiel vom Sensenmann Angst haben oder vorm Geist oder so, der sie dann irgendwie holt. Und da ist es natürlich dann schon so, dass man den Kindern eben dann schon sagen sollte, ganz klar, also dass der gestorben ist, dass der auch nicht wiederkommt und nicht irgendwie so, für uns Erwachsene klingt es vielleicht schön, für die Kinder ist es aber eher kontraproduktiv.
Und vor allen Dingen muss man auch sagen, es gibt ja unterschiedliche Phasen des Trauerns. Also wir haben bei unseren Recherchen, hast du ja auch, sag jetzt mal, zwei verschiedene Modelle eigentlich rausgefunden, was so das Trauern betrifft. Man kann diese Modelle jetzt nicht eins zu eins auf jeden einzelnen trauernden Menschen umlegen. Ich denke, das ist halt jedem, der halt zuhört, auch klar, weil natürlich jeder das anders durchlebt. Es kommt darauf an, wie intensiver meine Beziehung und meine Bindung zu dem Verstorbenen und so weiter. Aber es gibt, wie wir finden, ein Modell, Caro, das eigentlich sehr schön in so vier Phasen unterteilt ist, wo ganz grob mir einfach euch heute mal sagen wollen, was passiert denn in diesen Phasen der Trauer? Und man muss sich das dann immer halt für Kinder, Jugendliche, Kleinkinder, ältere Menschen und, sag jetzt mal, Menschen mittleren Alters, man muss sich das immer so ein bisschen einfach auf die Person entsprechend anpassen.
Ja, richtig. Also dieses Modell, das wir euch vorstellen wollen, ist so, ja, ursprünglich von der Elisabeth Kübler-Ross, ist dann weiterentwickelt worden von einem bekannten Namen, vom John Bowlby und Colin Murray Parks. Und Verena Kast hat dann im Endeffekt so diese ganz endgültige Version dieser, wie soll ich sagen, vier Phasen der Trauer veröffentlicht. Grundsätzlich sagt zum Beispiel die Elisabeth Kübler-Ross, dass die Modell oder diese Phasen jeder durchlebt, sei es jetzt der Trauernde oder auch der Sterbende, weil der Sterbende auch immer ein Trauernder ist. Und das finde ich eigentlich immer, oder finde ich ganz interessant, die Ansicht dahinter.
Man muss natürlich dazu sagen, es sei denn, jemand stirbt bei einem Verkehrsunfall. Also ja. Da geht es jetzt schon um eine lange Leidensgeschichte und nicht um einen plötzlichen Tod. Also wir wollen nicht sagen, dass der nach dem Tod das durchlebt.
Genau, sondern es geht um den, der sich ja in einer gewissen Art und Weise von seinem Leben verabschiedet. Also die kurz zusammengefasst, diese verschiedenen Phasen. Also die erste Phase ist die Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Da ist es ganz oft so, dass der Verlust einfach geleugnet wird. Der Trauernde fühlt sich meist empfindungslos und ist auch starr oder auch geschockt und kann auch dann nicht reagieren. Manchmal kommen dann so Aussagen wie, das das darf doch nicht wahr sein, das ist doch alles bloß ein Traum. Und diese Phase ist immer relativ kurz, dauert ein paar Tage oder einige Wochen. In der zweiten Phase, da geht es dann um die aufbrechenden Emotionen. Da ist es dann oft so, dass verschiedene Emotionen durcheinander plötzlich auftreten, wie Wut, Freude, Zorn, Angst, Gefühle. Und da ist es oft so, dass die Betroffenen Schlafstörungen haben, sich dann auch ab und an in, ja, irgendwie so Betäubungsmittel flüchten, in irgendwelche Drogengeschichten, Alkohol, Nikotin, um einfach aus diesem Gedankenkarussell auch rauszukommen. Und da hängt es eben, wie du gerade gesagt hast, auch einfach ganz stark ab, wie die Beziehung der Hinterbliebenen quasi miteinander war. Es kann aber auch sein, dass man erstmal auf dieser Phase stehen bleibt und dass es dann oft auch Gefühle, die aggressiv sind, ja, aufkochen, sage ich jetzt mal. Bei der dritten Phase, die ist ganz oft geprägt durch Suchen, Finden und sich trennen. Da ist dem Trauernden dann oder wird dem Trauernden dann bewusst, dass dieser Tod jetzt einfach endgültig ist. Man versucht Situationen, in denen man tolle Erlebnisse mit dem Verstorbenen hatte, dass man da sich immer wieder daran erinnert, dass man auch immer mal wieder so, ja, so Erlebnisse hat oder ja, Erlebnisse sucht, die man mit dem gemeinsam zusammen erlebt hat, um einfach da nochmal so eine, ja, nochmal diese Erlebnisse und diese Gefühle aufleben zu lassen. Und da ist es so, dass der Verlorene im besten Fall zu einem inneren Begleiter wird. Also, dass man dann in dieser Phase eben ihn in seinem Herzen trägt und da dann anfängt, tatsächlich das Ganze aufzuarbeiten. Und in der vierten Phase, das ist der neue Selbst- und Weltbezug, da ist der Verlust dann akzeptiert, dass er unendlich ist, dass der verlorene Mensch zu einer inneren Figur eben geworden ist und dass man da dann sein Leben nochmal neu ordnen kann und wieder gut weiterleben kann.
Jetzt habt ihr ja vorher gehört, weil Caro schon bei der Phase 1 gesagt hat, die kann von ein paar Tagen bis zu ein paar Wochen dauern. Ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, dass jeder Mensch unterschiedlich lang trauert. Der eine macht das schneller mit sich aus und durchläuft diese Phasen wesentlich schneller. Und dann gibt es auch Menschen, die Jahre brauchen, um in diese Phase 4 zu kommen. Nun, ich denke, es ist ganz wichtig, und bevor wir euch jetzt quasi sagen, wie man Kinder gut in einem Todesfall begleiten kann, wenn man selber zum Beispiel ein Mensch ist, der wahnsinnig emotional ist oder der sehr, sehr betroffen ist, dann macht es durchaus Sinn, sich professionelle Hilfe zu holen. Es gibt Trauerbegleitungen, es gibt Kinder- und Jugendpsychologen, die sich auf sowas spezialisiert haben, und es ist auf gar keinen Fall irgendwie ein Eingestehen von Schwäche oder von, oh, ich schaffe das allein nicht, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich eher eine Stärke zum sagen, ich selber stecke so tief in meiner Trauer drin oder ich kann mit dem, was mein Kind da äußert, einfach nicht umgehen. Ich hole mir einfach Unterstützung, weil erstens mal lasst es mich in meiner Art und Weise trauern, wie ich es will, ohne dass ich das Gefühl habe, ich lasse vielleicht mein Kind oder den Jugendlichen irgendwie im Stich, weil ich mit einer Art und Weise gar nicht klarkomme.
Also ich habe jetzt auch in unserer Recherche gefunden, dass es da mittlerweile ganz, ganz viele super tolle Angebote auch eben zu diesem Thema gibt und auch, dass die Bestatter tatsächlich ziemlich gut ausgestattet sind mittlerweile mit Hilfen beziehungsweise auch verschiedene Aktionen, eben vor allem dann auch, wenn eben ein Kind betroffen ist, damit anbieten.
Ja, und das haben wir eigentlich schon bei unserem nächsten Punkt. Also jetzt ist der Fall X eingetreten, sagen wir es einmal, wie es ist. Es ist zum Beispiel Oma, Opa, im schlimmeren Falle dann sogar noch Mama, Papa oder Geschwisterkind davon betroffen und hat sterben müssen. Dann ist es einfach wichtig, dass man sich von Anfang an auch über das Bestattungsinstitut eben die Hilfe holt. Wie Caro schon gesagt hat, die sind diejenigen, die tagtäglich mit dem Thema zum Tor haben. Und wie nimmt denn jetzt so ein Kind Abschied? Da ist ganz oft die Frage auch schon an mich, immer von den Eltern, soll ich es mitnehmen auf die Beerdigung? Ich denke, vorweg ist wichtig zum sagen, wenn jetzt zum Beispiel die Mama gestorben ist, dann muss man sich unbedingt jemanden an die Seite holen, wenn man sagt, ja, mein Kind darf da mitgehen und mein Kind will da auch mitgehen, der mein Kind in dieser Phase begleitet. Weil man ist oft selber ja so wahnsinnig befangen und in dieser tiefen Trauer drin, dass man das nicht auch noch mittragen kann. Also da muss man jemanden an seiner Seite haben. Und dann ist es in unseren Augen und auch eben in unseren Recherchen immer wieder aufgeploppt, ja, die Kinder sollen mit auf die Beerdigung gehen. Die Kinder sollen die Möglichkeit haben, im wahrsten Sinne des Wortes mitzubekommen, wie die Urne versenkt wird, wie der Sarg versenkt wird, wie die Menschen weinen, wie wie die Menschen vielleicht einfach auch nur einen, sag jetzt mal, blinden Gesichtsausdruck haben, weil für die Kinder ist dieses, ja, diese, sag jetzt mal, Vorbildsfunktion oder dieses Erleben, die andere trauern, ja, etwas, was quasi, ja, woraus sie lernen können, wie man damit umgehen kann. Also von daher, ja, Kinder sollen mit auf eine Beerdigung. Und ein ganz tolles Beispiel, Caro, das du vorher noch genannt hast, als wir uns überhalten haben, das war, dass manche Bestattungsinstitutionen sogar bei engen Familienangehörigen anbieten, dass die Kinder Särge oder Urnen bemalen dürfen oder dass man irgendwie so Aktionen rund um das Thema machen. Und ich glaube, man darf das nicht irgendwie als dekadent ansehen oder sogar als irgendwie abstoßen, sondern man muss sich einfach immer wieder vor Augen führen, das sind Kinder, die hier trauern, und wie wir es vorher schon gehört haben, die machen das ja ganz anders. Ja, jetzt bin ich vielleicht total drin befangen. Ich kann selber kaum meine Trauerphasen durchleben. Und jetzt kommt mein Kind und sagt, boah, irgendwie, ich finde es richtig scheiße, dass Mama gestorben ist, weil die hat uns jetzt total alleine gelassen. Und wenn die jetzt nicht gegangen wäre, dann könnte man mir jetzt ganz normal nach Italien in Urlaub fahren. Ja, so, und jetzt sage ich zu meinem Kind, so redst du nicht über die verstorbene Mama, weil die hat alles immer für uns getan und blablabla. Na, Kinder nehmen ganz anders einfach Abschied. Kinder sind auch wütend, dass die Mama einfach weg ist oder der Papa. Aber nicht, weil sie wütend sind tatsächlich, weil sie nach Italien in Urlaub fahren dürfen, sondern weil sie dieses Gefühl der Unendlichkeit einfach noch nicht so erleben können. Es ist wichtig, dass man die Kinder Zeit gibt, dass man Geduld hat, dass man den Kindern zuhört, dass man ein Ansprechpartner ist und den Kindern aber auch gleichzeitig die Sicherheit gibt, ich bin für dich da. Du bist auch nicht schuld, dass derjenige gegangen ist, und ich bin für dich quasi ein sicherer Hafen. Wenn jetzt im schlimmsten Fall beide Elternteile verstorben sind, dann können das Paten übernehmen oder Oma, Opa übernehmen oder wie auch immer. Man kann mit den Kindern viel malen, viel basteln, kreativ sein, gestalten, damit die Kinder quasi so einen Weg haben, das so, ja, nach außen zu tragen. Ich weiß auch Kinder, die zum Beispiel dann sehr viel bewegungsintensiver sind, als wie sie es davor waren, weil sie irgendwas, das halt so einen Druck vielleicht in ihnen erzeugt, den sie nicht ganz definieren können, den sie loswerden müssen.
Ja, und was auch ganz interessant ist, das habe ich auch gefunden, und zwar ist es so, dass Kinder oft bei Rollenspielen dann die Beerdigung oder Sterben nachspielen. Und das ist nicht, also für uns als Erwachsene total befremdlich tatsächlich, aber man sieht es eigentlich eher als unproblematisch an, und man sieht es auch eher als eine sehr heilsame Art der Trauerbewältigung an. Das finde ich eigentlich ganz interessant, weil für uns, wenn man jetzt so überlegt, die Kinder sind in der Puppenecke und spielen da irgendwie, dass jemand stirbt oder dass sie auf die Beerdigung gehen, ist es für uns eben Erwachsene wieder so total befremdlich, und wir können uns nicht vorstellen, dass ein Kind sowas spielt und wie ein Kind da drauf kommt. Aber es ist auch für die Kinder über das Spiel wieder so, dass sie die Trauer einfach verarbeiten. Und ich finde es eigentlich total schön, dass die Kinder da noch viel unbefangener rangehen können als wir. Also ich hatte jetzt letztes Mal im Hort eben auch so eine, ja, Diskussion oder ein Gespräch mit den Kindern, was denn nach dem Tod passiert. Und da waren so tolle Vorschläge dabei. Also es waren zwar nur 3 Kinder, aber der eine hat dann gesagt, ja, man kann sich dann entscheiden, ob man als Schutzengel dem Gott helfen möchte oder ob man wieder auf die Erde kommen möchte. Und das sind so Dinge, die haben da schon ganz klare Vorstellungen. Also klar, natürlich sind es jetzt keine Kindergartenkinder mehr, haben aber eben da schon ganz klare Vorstellungen, wie es auch nach dem Tod weitergehen kann.
Ich glaube, dass es manchmal für die Kinder und vielleicht auch für uns eine schöne, fantasievolle Vorstellung ist. Die einen sagen, wenn man tot ist, ist man tot, dann ist aus und vorbei, es gibt keine Seele, es gibt kein Leben danach und so weiter. Manchen tut es auch ganz gut, so zu denken. Also manche können damit irgendwie besser abschließen, andere machen das eben mit so einer Art Schutzengel. Und Kinder bringen das oft in Momenten, wo du überhaupt nicht damit rechnen darfst, dass sie jetzt auf das Thema Tod kommen. Die kommen oft Wochen, Monate später und sagen dann, gell, der Opa ist tot, der kommt nie wieder. Und du bist vielleicht gerade mitten dabei, ein Kartoffelpüree zu machen. Und denkst dir dann so, hä, wie kommt jetzt auf einmal das in den Kopf von meinem Kind rein? Und dann kommen für sich Dinge, oh Wahnsinn, wie lange es dauert, dass ein Kind oder auch allgemein ein Mensch Trauer bewältigt. Ja, wir können einfach auch nur noch mal dazu animieren. Wir hoffen, dass es viele Zuhörer nicht erleben haben müssen und auch in naher Zukunft nicht erleben haben oder erleben müssen. Aber scheut euch nicht davor. Wir werden auch quasi in unserem Text, den wir immer zum Podcast dazu schreiben, auch die ein oder andere Adresse und Telefonnummer erwähnen, eben diese Nummern und Adressen, wo man sich hinwenden kann, wenn man Hilfe braucht. Und gibt es die auch gern weiter an Eltern, an Familienangehörige oder Ähnliches, ist es keine Schande, sich Hilfe zu holen. Ich habe ein ganz schönes Bild einmal gehabt, Caro, mir hat einmal ein Kind erzählt, das war 4 Jahre alt und da ist der Opa gestorben. Aber der Opa war, glaube ich, fast schon so ein Vaterersatz, weil der Vater war früh unterwegs, der war so Vertriebler und ist teilweise nur alle 14 Tage übers Wochenende heimgekommen und so. Und da ist dann der Opa gestorben und dann hat der zu mir beim Brotzeitmacher gesagt, weißt du, Anna, mein Opa, der ist jetzt tot. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, gell. Dann habe ich gesagt, weißt du, warum er gestorben ist? Ja, weil er hat so einen Krebs in sich drin gehabt. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, dann war er ganz schön schwer krank, oder? Nein, das war nicht so ein Krebs. Und dann habe ich gesagt, wie meinst du nicht so ein Krebs? Das ist ein Krebs, das ist ein Tier mit so Zangen vorne. Und dann habe ich gesagt, ach so, du meinst so ein Krebs, der im Meer oder im Fluss lebt? Ja, was hast du gedacht? Und in dem Moment war mir so klar, dass mein Gedanke schon wieder meilenweit voraus war. Der hat überhaupt nicht gewusst, dass der Opa an einer schweren Krankheit gestorben ist. Der hat gedacht, in dem Körper von seinem Opa war er Krebs.
Ja.
Und irgendwie hat mich das so zum Schmunzeln gleichzeitig gebracht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, echt, war der groß oder war der klein? Und dann haben wir über diesen Krebs geredet. Das war so unbefangen und es war irgendwie fast schon ein schönes Gespräch, obwohl es um ein Thema gegangen ist, das eigentlich ja unheimlich traurig ist. Und ich glaube, man sagt doch immer, mit jedem Ende kommt auch ein neuer Anfang. Und wenn man so Trauerkarten liest, dann steht da ja ganz oft drauf und man möge in Gedanken bei dir und so weiter und so fort. Ich sage immer, eigentlich ist ganz egal, was da drauf steht, weil es geht eigentlich darum, dass man diese Emotionalität zeigt, wenn jemand gestorben ist. Also ich kann da draufschreiben, weil es nicht die richtigen Worte gibt. Ich kann da draufschreiben, ich hoffe, dass du bald wieder die schönen Erinnerungen im Vordergrund hast. Ich glaube, wir müssen einfach uns bewusst sein, dass der Tod zum Leben dazugehört und da kehren auch Kinder dazu und die trauern eben anders wie wir.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben, wie du das sagst. Und ich habe tatsächlich auch nochmal kurz zu dem, dass du gesagt hast, dass das dazugehört. Leider Gottes ist es in unserer Gesellschaft so, dass Trauer oft keinen Platz hat. Tatsächlich, dass es in unserer Leistungsgesellschaft oft so ist, dass man eigentlich gar nicht die Zeit sich nehmen kann, weil der Arbeitgeber sagt, du musst wieder in die Arbeit und keine Ahnung. Und da finde ich es auch ganz wichtig, dass sich auch die Erwachsenen die Zeit nehmen, weil es einfach dazugehört. Und wie du vorher auch gesagt hast, das kann bis zu Jahren dauern, bis man das selber als Erwachsener wirklich auch akzeptiert hat und damit leben kann. Und da muss ich auch sagen, ich finde es ganz schön, wenn man einfach mal immer mal wieder vielleicht tatsächlich doch mit den Kindern drüber spricht, weil die oft so eine ganz andere Art und Weise haben zu denken und sich dann da vielleicht nochmal diese Trauer nicht als sowas Schweres, sondern einfach auch eben als Neuanfang zu sehen. Das, ja, glaube ich, ist gar nicht so verkehrt.
Ja, Caro, heute ein bisschen eine Quarantäne, gleich mal so ein schwerwiegendes Thema im Einstieg, aber vielleicht betrifft es auch eben durch diese Pandemie den einen oder anderen. Wir hoffen, wir haben euch ein paar Details in der Kinder, ein paar neue Informationen, die vielleicht nicht jedem klar waren. Ihr dürft den Podcast natürlich gerne wieder teilen und liken und speichern oder derzen, auch wenn es wohl jetzt einfach nur über irgendwelche Social Medias verbreiten. Wir denken gerade so ein Podcast, der betrifft viel mehr Menschen, als man eigentlich glaubt und tut vielleicht dem einen oder anderen auch ganz gut zum Hören, dass man auch vieles schon richtig macht als Eltern. Und in dem Sinne, bleibt alle gesund und dann freue ich mich schon aufs nächste Woche. Bis dann,
für dich!